ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 21. März und wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Ja, und wir sind am Ende einer historischen Woche, einer weiteren historischen Woche. Dieses Mal sind wir es in Deutschland, die Geschichte geschrieben haben. 1 Billion Euro, das sind 1.000 Milliarden Euro. Das kann man gar nicht häufig genug sagen, wie viel Geld das ist. Auf jeden Fall 1 Billion Euro mit jeweils einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat auf den Weg gebracht. So viele Schulden haben wir noch nie gemacht hier in Deutschland, auch nicht nach dem Fall der Mauer für den Aufbau Ost. Und auch wenn einigen von uns im Land mulmig ist mit so vielen Schulden, unsere Nachbarn in Europa, die sind erleichtert über diese weitreichende Entscheidung. So jedenfalls beschreibt es der Brite Benjamin Tallis. Er ist Fachmann für europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik und er ist Direktor der Democratic Strategy Initiative, einer Denkfabrik hier in Berlin. Benjamin Tallis findet, durch die Entscheidung hier in Deutschland hätten sich die Spielregeln für Deutschlands strategische Perspektive tatsächlich verändert.
That has actually changed the game in terms of Germany's strategic outlook. If the weight of the world's third largest economy is going to swing behind European defense, that makes the kind of defense industrial difference that would give Putin real pause for thought.
Tallis sagt, wenn das Gewicht der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt nun die europäische Verteidigung unterstützt, dann ist das ein Unterschied für die Industrie, ein Unterschied, der Putin ernsthaft zu denken geben wird. Und Tallis hat das im Ukraine-Podcast des britischen Daily Telegraph gesagt. Inwieweit sich jetzt Putin von den vielen Schulden für Verteidigung beeindrucken lässt und auch von den europäischen Rüstungsplänen, das wird sich zeigen. Diese Woche hat der russische Machthaber erstmal mit Donald Trump telefoniert. Und wer erwartet hatte, dass Putin sich in dem Telefonat auf eine 30-tägige Waffenruhe einlässt, der wurde enttäuscht. Die nicht enttäuscht wurde, war und ist Fiona Hill. Sie ist nicht überrascht. Die amerikanische Sicherheitsexpertin kennt Putin und Trump. Sie hat Donald Trump in seiner ersten Amtszeit in Russland-Angelegenheiten beraten und davor übrigens auch die Präsidenten Barack Obama und George W. Bush. Und hier ist jetzt der Blick von Fiona Hill auf Wladimir Putins Art zu verhandeln.
Putin's idea of his negotiations is to start a fight with you, beat the crap out of you, and then say he's going to stop beating you. And that's his concession.
Sie sagt, Putins Vorstellung von Verhandlungen ist, dass er eine Schlägerei mit dir anfängt, dich verprügelt und dir dann anbietet, aufzuhören. Und das ist dann sein Eingeständnis. So hat Fiona Hill das den Kollegen der britischen BBC beschrieben. Für mich eine sehr plastische Beschreibung von Putins Verhandlungsstil. Über Wladimir Putin, über Russland und das russische Militär spreche ich gleich mit einer Frau, die sich mit all dem exzellent auskennt, Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der SWP hier in Berlin. Und vorher gucken wir auf die Lage in der Ukraine mit dir, Carsten.
Genau, Anna, du hast ja schon das Telefonat angesprochen von Trump und Putin und das, ich sag mal, Nicht-Ergebnis. Das ließ sich dann auch in den kommenden Tagen immer weiter beobachten. Am Donnerstag noch einmal ganz klar sichtbar, aber auch schon davor, am Donnerstag oder in der Nacht auf Donnerstag, da haben ukrainische Streitkräfte einen Drohnenangriff gestartet auf einen weit entfernten Luftwaffenstützpunkt Russlands, den Stützpunkt Engels im Oblast Saratow. Dort wurde massiv angegriffen. Sowohl ein Treibstofflager, vermutlich aber auch einige Waffenlager. Das ist mittlerweile vom ukrainischen Generalstab bestätigt worden. Es gibt Filmmaterial, das man auch geolokalisiert hat. Also man konnte genau nachweisen, das ist tatsächlich dieser Standort. Das ging gestern auch viral in den sozialen Netzwerken. Dort waren heftige Explosionen zu sehen, ein großes Feuer, ein Rauchpilz, viele zerstörte Häuser. Der ukrainische Generalstab hat dazu festgestellt, dass die russischen Streitkräfte diesen Luftwaffenstützpunkt immer wieder für Raketenangriffe auf Ziele in der Ukraine genutzt haben. Ob sie ihn jetzt noch nutzen können, wissen wir nicht. Es ist nämlich unklar, welche Schäden dieser Angriff angerichtet hat, aber die Schäden dürften groß sein, gemessen an dem, was da noch in mehreren Kilometern Entfernung vom Stützpunkt kaputt gegangen ist. Die russische Seite hat sich auch dazu geäußert und hat gesagt, die ukrainischen Streitkräfte hätten den, Zitat, massivsten Drohnenangriff aller Zeiten auf diese Region durchgeführt und ukrainische Drohnen hätten auch zivile Infrastruktur in der Nähe des Stützpunktes getroffen. Russland, das hast du eben angesprochen, die Ukraine und die Vereinigten Staaten sind ja in Verhandlungen über ein Moratorium für Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Da ist noch nichts vereinbart. Und dieser Angriff wäre auch irrelevant gewesen, sagen zumindest Beobachter etwa des Institutes for the Study of War, weil es eindeutig ein militärisches Ziel war, nämlich ein Luftwaffenstützpunkt. Trotzdem hat eine Sprecherin des russischen Außenministeriums sofort der Ukraine vorgeworfen, mit diesem Angriff dieses Moratorium bereits verletzt zu haben, das es noch nicht gibt. Naja, wir wissen, dass das immer auch Propaganda ist und dem hält jetzt dieses Institute for the Study of War entgegen, dass auch Russland seinerseits seit dem Telefonat weiterhin Angriffe fliegt auf ukrainische Energie- und andere Infrastruktureinrichtungen. Aktuell wird an diesem Freitag gemeldet, dass die südukrainische Hafenstadt Odessa wiederum Ziel eines massiven russischen Drohnenangriffs war. Die Stadt brenne, hieß es. Zivile Objekte seien getroffen worden. Es habe viele Verletzte gegeben. Und Angriffe werden auch, russische Angriffe auf die südostukrainische Industriestadt Saporischschja gemeldet. Das heißt also, da geht alles weiter wie bisher und auch die Kampfhandlungen gehen weiter, Anna. Es gibt nach allem, was ich lese, relativ wenig Erfolge für ukrainische Streitkräfte, aber es wird schon gemeldet, dass die russischen Streitkräfte zum Beispiel in der Region Kursk weiter dabei sind, die ukrainischen Truppen, die dort ja eingedrungen sind, wieder zu vertreiben. Und es gibt angeblich auch russische Fortschritte bei Kämpfen in der Nähe von Turetsk und Pokrovsk.
Aber das ist alles sehr, sehr langsam, wenn wir überlegen, wie lange wir schon darüber sprechen, ne? Turetsk und Pokrovsk. Aber der russische Krieg gegen die Ukraine war auch Thema beim EU-Gipfel. Man muss sagen, mal wieder Thema beim EU-Gipfel und dann auch zentraler als ursprünglich geplant. Aber das Ergebnis ist dann doch hinter den Erwartungen zumindest der Ukraine selbst zurückgeblieben, oder?
Das muss man so sagen. Natürlich hatte sich Präsident Zelensky erhofft, dass es dort auch Zusagen über konkrete Summen, also über viele Milliarden gibt. Das hat es nicht gegeben. Die Mitgliedstaaten haben sich zwar in eigener Sache sehr wohl auf hohe Summen verständigt. Da geht es ja um die Steigerung der Verteidigungsbereitschaft Europas bis 2030. Da gibt es Aufrüstungspläne, da gibt es den Plan, EU-Kredite in Höhe von 150 Milliarden zu erlauben, Sonderregeln einzuführen, die es einzelnen Mitgliedstaaten erlaubt, Verteidigungsausgaben von diesen Schuldenregeln mal auszunehmen. Und auf diese Weise sollen allein in den kommenden 4 Jahren insgesamt 800 Milliarden Euro mobilisiert werden. Wir haben es heute mit irre hohen Zahlen, Anna, aber eben nicht für die Ukraine. Dort wurde lediglich die weitere Unterstützung zugesagt, ohne Festlegung auf konkrete Zahlen. Ganz anders, als Zelensky sich das gewünscht hätte. Anders auch, als sich das die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas wohl gedacht hat. Und natürlich auch mal wieder nicht einstimmig, sondern 27-1. Viktor Orban, der ungarische Präsident, war nicht dabei, hat nicht mit unterzeichnet. Aber das ist, glaube ich, die kleinste negative Überraschung für die Ukraine. Es gibt jetzt den Plan, weiterzureden. Schon in der kommenden Woche wollen sich Staats- und Regierungschefs großer EU-Staaten erneut mit Zelensky in Paris treffen. Man hört, dass auch London mit dabei sein soll. Und das Treffen mit anderen Staats- und Regierungschefs wird dann, so lese ich, am 27. März stattfinden. Konkrete Zahlen, das zum Schluss bei dieser EU-Geschichte gab es, dennoch für die Ukraine und zwar aus Deutschland. Kanzler Olaf Scholz war ja zum letzten Mal in seiner Funktion als Kanzler dabei, hat darauf hingewiesen, du hast es gesagt, der Bundesrat hat das gerade abgenickt, dass Deutschland die Milliardenhilfe für die Ukraine von 4 auf 7 Milliarden in diesem Jahr erhöhen wolle und damit Vorreiter sei in der EU. In der Debatte um Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einer Friedenslösung hat Scholz erneut betont, dass die Finanzierung einer starken ukrainischen Armee aus seiner Sicht die wichtigste Garantie sei. Das klingt manchmal auch ein bisschen anders. Frankreich und Großbritannien, wissen wir, die ja deutlich höher verschuldet sind als Deutschland, hatten vorgeschlagen, eine europäische Friedenstruppe in die Ukraine zu schicken, was Russland wiederum ablehnt. Und es gibt auch Zweifel, ob genug Staaten in der EU tatsächlich Soldaten zur Verfügung stellen würden.
Ja, hier das Thema europäische Friedenstruppe. Da hat es ja zeitgleich zu dem EU-Gipfel in Brüssel auch Beratungen in London gegeben. Was ist dabei herausgekommen?
Ja, auch wieder sowas, wo man denkt, naja, es ginge mehr. Aber fangen wir mal von Anfang an. Es waren dabei, wie es hieß, hochrangige Militärs aus mehr als 30 Ländern Europas. Und tatsächlich ging es um Pläne für eine, wie auch immer, ausgestaltete internationale Friedenstruppe für die Ukraine. Premierminister Starmer, der britische Regierungschef, hat gesagt, er wisse ja nicht, ob im russisch-ukrainischen Krieg überhaupt ein Friedensabkommen möglich sei, aber man bereite sich darauf vor und mache Schritte in die richtige Richtung. Eine von Großbritannien und Frankreich angeführte sogenannte Koalition der Willigen soll ja möglichst schnell in eine, wie es heißt, operative Phase eintreten. Es gibt dazu einen ganz interessanten Bericht der BBC, den ich gefunden habe online, und die schreibt, dass es bei den ganzen Überlegungen gar nicht so sehr um Friedenssicherung gehe, sondern etwas eingeschränkt um eine Art Rückversicherung für die Ukraine, wird da gesagt. Man beruft sich auf Verteidigungs- und Diplomatenkreise und sagt, eigentlich streben wir es nur an, dass wir der Ukraine im Schwerpunkt Luftunterstützung vielleicht bieten können, damit die Ukraine den Luftraum wieder sichern kann, dass wir vielleicht auch eine Marinepräsenz ins Schwarze Meer schicken, damit man dort wieder die Handelsschifffahrt gefahrlos betreiben kann. Es wird auch geredet über Bodentruppen, aber nur über relativ wenige. Da waren schon ganz andere Zahlen im Gespräch. Angeblich jetzt 20.000 Mann, Frauen natürlich auch. Und das ist ganz klar, das reicht überhaupt nicht, um Frieden zu sichern oder gar zu erzwingen. Es geht also mehr darum, dass man so eine Truppe braucht, um zum Beispiel Städte zu schützen, Häfen ganz konkret oder auch wichtige Energieinfrastruktur. Was man wohl schon ausschließt, ist, dass diese Truppe in der Nähe der Front in der Ostukraine eingesetzt wird. Damit soll Russland signalisiert werden, dass sie nicht, auch nicht im Entferntesten, als offensive Bedrohung gedacht ist. Und es wird auch nicht erwartet, dass diese Truppe einen Waffenstillstand überwachen soll. Das sollen ukrainische Truppen machen an der Front, bestenfalls unterstützt durch Informationen aus westlichen Überwachungsanlagen, zum Beispiel auch im Weltraum. Diese BBC-Quellen sagen weiterhin, dass die Koalitionstruppen auch nicht als sogenannte Stolperdrahttruppe eingesetzt werden soll. Das ist so ein Begriff, der eigentlich sagt, da sind nur relativ wenige Truppen da. Die haben nur einen einzigen Zweck, nämlich zu verhindern, dass der Gegner auch nur darüber nachdenkt, auf sie einen Angriff zu starten, weil das dann eine Eskalation zur Folge hätte. Aber auch das wird offenbar nicht konkret überlegt. Es gibt viele Fragezeichen, unter anderem auch, was würden denn die USA eigentlich tun? Würden die europäischen Bodentruppen in irgendeiner Weise Unterstützung bieten, aus der Luft, vielleicht auch mit Geheimdienstinformationen? Ich glaube, da regiert Skepsis, weil die USA bislang eigentlich erklärt haben, dass sie keinen militärischen Backstop-Plan, wie es heißt, also auch für einen Notfall, überhaupt nicht zur Verfügung stünden. Laut BBC ist deshalb jetzt die europäische Strategie, dass man die USA erstmal gar nicht fragt, sondern dass man sich selber Gedanken macht, was man da machen könnte. Und sobald Details vereinbart wären, würden Großbritannien, Frankreich und andere dann prüfen, ob man die USA nicht vielleicht doch zu einem Sinneswandel dann bewegt und sie doch noch rückwirkend sozusagen einbindet.
Ja, das Ganze hängt natürlich sehr vom weiteren Verlauf der Verhandlungen über eine Waffenruhe ab und eventuell ja auch von Verhandlungen über einen Frieden, wie auch immer geartet. Da hast du ja am Anfang schon geschildert, dass sich beide Seiten weiter gegenseitig angreifen und auch gegenseitig den Bruch der noch nicht formal beschlossenen Einigung vorwerfen. Sieht also insgesamt gar nicht gut aus, oder?
Es sieht wirklich nicht besonders gut aus und man kann, glaube ich, mit einiger Sicherheit mehr denn je sagen, es wird nicht schnell gehen. Da werden keine Wunder passieren, sondern bestenfalls Schritt für Schritt nach vorn. Nicht ausgeschlossen, dass es auch wieder Schritte zurück gibt, aber jetzt erstmal zu den Schritten nach vorn. Den nächsten könnte es schon geben am kommenden Montag, denn dann sind weitere Gespräche von US-Vertretern mit Unterhändlern aus Russland und der Ukraine, natürlich getrennt voneinander, in Saudi-Arabien geplant. Selenskyj, der ukrainische Präsident, hatte am Donnerstag bei einem Besuch in der norwegischen Hauptstadt Oslo bestätigt, dass es dieses Treffen gäbe. Die technischen Teams der Ukraine würden dort sein. Und es wird eben, das ist auch bestätigt mittlerweile, zu Gesprächen von Russland mit den USA kommen. Da hatte sich der US-Sicherheitsberater Walz zu Wort gemeldet und auch von technischen Teams gesprochen. Da geht es also wirklich noch gar nicht konkret erstmal um konkrete Sätze oder Vereinbarungen, sondern um den Rahmen, der da festgesetzt werden soll. Und man muss einfach abwarten, was dabei rauskommt. Bislang gibt es halt den Vorschlag der US-Regierung für eine umfassende 30-tägige Waffenruhe. Aber das hat Kreml-Chef Wladimir Putin ja bislang abgelehnt.
Und über den russischen Machthaber Putin und sein Telefonat diese Woche mit Donald Trump kann ich jetzt mit Margarete Klein sprechen. Sie leitet die Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin. Und sie kennt sich bestens aus mit russischer Außen-, Sicherheits- und Militärpolitik. Frau Klein, herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien.
Guten Tag, Frau Engelke.
Frau Klein, war das jetzt eine gute Woche für Wladimir Putin?
Für Wladimir Putin war es eine gute Woche. Er hat vieles zumindest als Zwischenziel erreicht, was er sich gesetzt hat. Es geht in die Richtung einer Normalisierung der Beziehungen mit den USA über die Köpfe der Europäer und der Ukrainer hinweg und damit schon vom Format quasi die Umsetzung einer Großmächteordnung auf gleicher Augenhöhe mit den USA, wie man sie sich wünscht. Und man hat mit Trump eigentlich jemanden, der die russischen Forderungen weitgehend mit unterstützt, beziehungsweise der russischen Seite keine Forderungen abverlangt, bevor überhaupt Gespräche gestartet sind. Von dem her war es für ihn bis jetzt eine gute Woche.
In den Kommentaren in Russland, in russischen Zeitungen wird das wohl eben so gesehen. Da heißt es, die Dinge entwickeln sich in die richtige Richtung oder Trump ist bereit für signifikante Zugeständnisse. Wenn man diese Kommentare nimmt und das, was Sie auch gerade gesagt haben, kann man dann sagen, dass das keine gute Woche für Donald Trump war?
Naja, es kommt drauf an, was Donald Trump denn eigentlich möchte. Wenn er der harte Dealmaker ist, der von Russland Konzessionen einfordert, dann ist es keine gute Woche für ihn. Aber wenn es darum geht, über die Köpfe der Ukrainer hinweg mit Russland ins Geschäft zu kommen und mit Russland eine neue Ordnung eventuell aufzubauen, dann war das eine gute Woche für ihn. Denn er muss den Druck auf die russische Seite nicht unbedingt erhöhen, sondern er erhöht ihn auf die ukrainische Seite.
Jetzt gibt es ja so die allgemeine Lesart, dass Putin der intelligente frühere KGB-Agent ist und Trump der eitle, selbstgefällige und nicht ganz so intelligente frühere Immobilienmogul. Ist das eine zu einfache Lesart?
Also ich glaube, dieses nur Fokussieren auf zwei Personen ist zu einfach. Es ist natürlich in gewisser Weise zutreffend, dass wir es hier mit einer Verhandlungssituation von zwei Männern zu tun haben, die eine wichtige Rolle spielen, aber das alleine ist es nicht. Wir wissen halt bei Trump ein bisschen zu wenig noch, was genau dann seine Motivation ist. Also ist es eher innenpolitisch motiviert, dass er ein Dealmaker sein will, egal wie der Deal aussieht, und diesen Nimbus als schneller, erfolgreicher Durchsetzer von Verhandlungen, ob er den aufrechterhalten will. Und da ist es natürlich leichter, den Druck auf die Ukraine zu erhöhen, also auf Russland. Das wäre eine Erklärung. Die andere wäre, es geht ihm letztendlich um eine Normalisierung der Beziehungen zu Russland, weil man mit Russland andere Dinge voranbringen kann, die im Interesse der Trump-Administration sind. Zum Beispiel ein Abkoppeln Russlands vom Iran, eine andere Positionierung Russlands im Nahen Osten oder vielleicht auch das Ziel, die russisch-chinesische Partnerschaft zu schwächen. Ob ihm das gelingt, sei mal so dahingestellt, weil die Beziehungen zwischen Russland-Iran und Russland-China sehr eng sind. Und das Dritte wäre, beide denken vielleicht ähnlich als Interpretation in Kategorien von klassischer Großmachtpolitik eigentlich des 19. Jahrhunderts, wo die Länder dazwischen mehr oder weniger so ein Objekt sind, eine Aufteilungsmasse, die man im bilateralen Gespräch untereinander klärt. Was genau von all den dreien ist, eventuell ist vielleicht auch von allen dreien etwas, unabhängig davon, die Effekte sind ja da.
Ich nehme mal den ersten Punkt, den Sie gemacht haben, und zwar dass die mit der Schnelligkeit, dass Trump sehr gerne ein schnelles Ergebnis hätte und Putin ist das natürlich klar und es macht so den Eindruck, dass Putin kein Interesse an einem wirklich schnellen Ergebnis hat und dass er Trump nur hinhalten möchte. Ist das etwas, wie Sie das auch sehen oder wie ordnen Sie das ein?
Also Putin möchte die Kapitulation der Ukraine. Wenn er die so noch nicht bekommt, dann geht es ihm zumindest darum, jetzt die USA nach wie vor an Bord zu halten und bei der schwarzen Peter-Frage letztendlich den schwarzen Peter der Ukraine zuzuschieben, warum es vielleicht nicht so weit geht. Und das sehen wir eigentlich sehr gut jetzt hier bei der Frage, um was geht es denn eigentlich? Geht es jetzt hier wirklich um eine Waffenstillstand oder geht es eher um eine temporäre Waffenruhe? Und wenn ja, worauf? Die russische Seite sagt, man will sich einigen auf eine Waffenruhe temporärer Art, 30 Tage gegen Energieinfrastruktur. Die ukrainische Seite möchte Energie und zivile Infrastruktur. Denn der Stopp von ukrainischen Schlägen zum Beispiel auf die russische Energieinfrastruktur ist ja im russischen Interesse, aber es ist nicht im Interesse Putins, auch zivile Infrastruktur in der Ukraine auszunehmen von den russischen Schlägen. Also viel weiter geht man ja auf russischer Seite eigentlich noch gar nicht, sondern ganz im Gegenteil, man macht wieder die große Keule auf dessen, was man eigentlich in Gänze erreichen will, nämlich die Anerkennung all der 4 proklamiert annektierten Gebiete seit 22. Und das ist ja eine große Frage, was bedeutet das denn eigentlich? Das würde bedeuten, dass die Ukraine jetzt noch 2 große Städte, die noch nicht erobert sind, bisher übergeben müsste. Das framed Putin so als Minimales, was er eigentlich will, aber es ist ja letztendlich eine Maximalforderung. Und um das ein bisschen schmeichelhafter zu machen für die amerikanische Seite, sagt man, naja, damit sei man vielleicht bereit, dann eben Odessa und andere Teile der Ukraine nicht unbedingt annektieren zu wollen. Also man versucht, minimale Zugeständnisse zu machen, um Trump im Prozess zu halten, ohne tatsächlich substanzielle Zugeständnisse zu machen.
In dem Zusammenhang fällt mir ein, was Fiona Hill über die Verhandlungsweise von Wladimir Putin gesagt hat. Fiona Hill, eine US-amerikanische Russland-Expertin, die für die Präsidenten Obama, George W. Bush und dann in der ersten Amtszeit auch für Donald Trump gearbeitet hat. Und sie hat das über Putins Verhandlungsstil gesagt.
Putin's idea of his negotiations is to start a fight with you, beat the crap out of you and then say he's going to stop beating you. And that's his concession.
Putins Vorstellung von Verhandlungen ist, dass er eine Schlägerei mit dir anfängt, dich verprügelt und dir dann anbietet, aufzuhören. Das ist dann sein Eingeständnis. Ist das, Frau Klein, so wie Sie das auch sehen, wie Putin vorgeht?
Also was wir ganz klar sehen, ist tatsächlich, dass man mit Gewalt versucht, Forderungen durchzusetzen. Das ist ja die ganze Idee hinter dieser Militarisierung der russischen Außenpolitik, wo man eben Gewalt androht oder tatsächlich einsetzt, um seine Instrumente durchzusetzen und das ziemlich brachial. Und dann bietet man kleinste Zugeständnisse an, aber das große Ziel bleibt ja weiterhin. Also Putin gibt ja die großen Ziele eigentlich nicht auf, die so geframed sind als Entnazifizierung der Ukraine. Was meint eine neue politische Führung in der Ukraine, aber vor allem auch letztendlich ein Umbau des Systems weg von der Demokratie hin zu einem autoritären System, das Russland leichter beherrschen kann und vor allem auch eine nationale Identität, die nicht von der russischen unabhängig ist. Und damit hat man jetzt bei Trump durchaus auch eine gewisse Unterstützung gefunden, der ja Selenskyj als Diktator ohne Wahlen bezeichnet hat, was genau in dieses Wording eigentlich der russischen Seite hineinfasst, dass man sagt, er ist nicht mehr legitim, weil es keine Wahlen gab während der Kriegszeit. Und dann sind die anderen großen Forderungen ja auch da, dass die Ukraine sich, wie gesagt, demilitarisieren und entnazifizieren soll, dass man diese 4 Gebiete Minimum bekommt und dass vor allem an deren Kriegsursachen gearbeitet werden möchte. Das ist ja so ein, ich will jetzt nicht sagen neuer Topos, den Russland mit reinbringt, aber womit man sagt, die Ukraine ist tatsächlich nur der Zwischenschritt, sondern es geht um die große Neuordnung der europäischen Sicherheitsordnung. Und die müsse man eigentlich angehen, ohne dem könne man auch die Ukraine-Frage nicht lösen.
Und Sie hatten das ja auch schon angesprochen, dass für Putin insofern ein Traum in Erfüllung geht, das sind jetzt meine Worte, dass er mit dem amerikanischen Präsidenten auf Augenhöhe spricht und zwar nur mit dem amerikanischen Präsidenten und sich gar nicht da mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj abgeben muss. Und dieses Großmachtdenken auf Seiten Putins findet ja einen großen Widerhall bei Donald Trump.
Ja, also beide teilen in manchen Bereichen vielleicht ähnliche Vorstellungen, nämlich dass letztendlich die Politik gestaltet wird von den großen Mächten. Die kleineren sind eher die Objekte und nicht die Subjekte der Verhandlungen und sie müssen letztendlich das schlucken, was die Großen verhandelt haben. Und man sieht es ja im Umgang der USA auch mit den Europäern und eben auch mit der Ukraine. Und da wird es wirklich darauf hinauskommen, wie positionieren sich auch die Europäer in dieser Positionierung der USA.
Von den Europäern hören wir mehr, als wir vor der Amtsübernahme von Donald Trump gehört haben. Es hat jetzt verschiedene Treffen gegeben auf europäischer Ebene. Da gehen vor allen Dingen der französische Präsident Macron und der britische Premier Keir Starmer voran. Und die kümmern sich ja auch darum, wie eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine abgesichert werden kann. Und da sagte jetzt Keir Starmer am Donnerstag diese Woche, die Pläne nehmen Form an. Haben Sie denn den Eindruck, dass überhaupt eine realistische Möglichkeit ist, dass europäische Soldaten in der Ukraine entlang einer wie auch immer gearteten Waffenstillstandslinie präsent sind?
Also sie werden es zumindest nicht mit Zustimmung Russlands sein, denn Putin hat sehr klar gesagt, Truppen von NATO-Staaten, manchmal hat er auch gesagt, von allen ausländischen Staaten auf ukrainischem Gebiet seien nicht akzeptabel. Und das bringt ja natürlich die Grundsatzfrage mit sich dann und auf. Ist man bereit, von europäischer Seite eine Koalition der Willigen zu schaffen, die tatsächlich mit Boots on the Ground, also mit Soldaten, in die Ukraine gehen, um wo auch immer die Waffenstillstandslinie zu schützen? Also es kann ja entweder direkt vorne sein oder man schützt Städte beispielsweise, größere Städte, da gibt es ja verschiedene Optionen auch. Wohl wissen, dass das für die russische Seite nicht akzeptabel ist und als Ziel auch genommen werden kann. Dann ist die Frage, mit wie vielen Soldaten würde man denn eigentlich hineingehen? Also ist es eher die Idee eines Stolperdrahtes, dass man sagt, naja, alleine die Anwesenheit und die mögliche Verletzbarkeit des westlichen Kontingentes oder des europäischen wäre eines, was abschreckend wirkt auf die russische Seite, weil man dann eventuell Artikel 5 oder wenigstens die europäischen Staaten da hätte. Oder macht man das nicht, sondern geht wirklich mit so einer Kraft hinein, die abschreckend wirken kann. Das wären aber dann wahrscheinlich zwischen 50 und 150.000 Soldaten mit Rotation. Das ist also ein riesiger Kraftakt, den Briten und Franzosen alleine sicherlich nicht stemmen können. Dann ist die Frage, wer ist da dabei? Wie kann man es innenpolitisch auch umsetzen und auch erläutern?
Aber wenn Putin doch da reingeht in die Verhandlungen und sagt, ich akzeptiere keine europäischen NATO-Soldaten in dieser Region, dann war es das doch eigentlich. Oder finden Sie, dass die Europäer trotzdem richtig liegen damit, dass sie diese Planung weiter vorantreiben, so wie das der britische Premier Starmer macht?
Also politisch, glaube ich, wird es schwierig sein, wenn es kein Backing der USA gibt. Und das wird entscheidender sein als die Frage, wie Russland sich dazu verhält oder nicht. Denn letztendlich ist es ja die Frage des hält das transatlantische Bündnis, auch wenn es vielleicht in der Ukraine als Einzelstaaten auftritt, aber nicht als Bündnis? Und hat man das Backing der USA im Falle einer Konfrontation oder nicht? Wenn nicht, dann muss man wirklich in die Frage gehen, wie weit ist man bereit, Risiken auch einzugehen? Und kann man sie alleine ohne den USA eingehen? Und ich glaube, da sind viele, viele Fragezeichen noch.
Ja, das ist ja die absolute Gretchenfrage, ne, die wir uns jetzt ja seit Mitte Februar stellen, so seit den Tagen vor der Münchner Sicherheitskonferenz, wo es ja sehr klare Signale aus Washington gab von Mitgliedern der Trump-Regierung, die darauf schließen lassen, dass es da in eine Trennung geht zwischen den USA einerseits und den Europäern andererseits.
Also die amerikanische Administration hat ja klar gemacht, die Ukraine ist eigentlich euer Problem, Europa. Und eure Aufgabe, wir ziehen uns da zurück. Also man sieht keine Anzeichen, dass die USA willig wären, sich da militärisch auch mit zu engagieren. Und das trifft natürlich auf ein Europa, das im Moment sowieso so ein bisschen in der Suche ist, wo steht man denn eigentlich mit einem amerikanischen Partner, auf den man noch für eine ganze Zeit lang angewiesen ist, der sich aber gleichzeitig im Moment nicht wie ein wirklicher verlässlicher Bündnispartner verhält, wohl wissend, dass auch einiges an diesen Problemen natürlich hausgemacht ist. Also diese ganze Debatte von Burden Sharing, also von Lastenteilung, wo wir sehr viel uns zurückgelehnt haben und natürlich unsere Friedensdividende eingesackt haben in den 90er und 2000er Jahren und bis heute. Aber trotzdem, also ein Bündnis funktioniert ja nur durch die Glaubwürdigkeit des gemeinsamen Bekenntnisses. Und da trifft jetzt Putin zusammen mit Trump auf ein Europa, das sich hier erstmal in die Sinnsuche begibt.
Wobei man kann ja auch sagen, Europa geht jetzt über die Sinnsuche schon hinaus, weil es ja tatsächlich Entscheidungen gibt. Also einmal bei uns in Deutschland in dieser Woche diese Billionenschuldenentscheidung, dann ja auch die Treffen der Europäischen Kommission, die Ansage 150 Milliarden Euro für Rüstung in anderen europäischen Staaten zur Verfügung zu stellen seitens der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und auch so diese Ermutigung, weiter zu investieren. Ich hab den Eindruck, das geht über Sinnsuche hinaus. Oder glauben Sie, dass es letztendlich einfach nur Sinnsuche mit so ein paar Zahlen garniert ist?
Also Sinnsuche hat sich in Bezug auf die Ukraine für mich jetzt gestellt. Das, was wir jetzt sehen, ist natürlich militärische Hilfspakete für die Ukraine, aber eben noch nicht die Frage von Soldaten in der Ukraine zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstandes und natürlich die Stärkung der eigenen Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit. Und das ist ja ein sehr wichtiger Punkt. Die Frage wird sein, inwieweit denkt man die Sicherheit der Ukraine zusammen mit unserer europäischen Sicherheit? Denn wenn man davon ausgeht, dass Putins Ziele nicht in der Ukraine enden und wenn wir uns diese ganzen Debatten angucken über die Kriegsursachen, die in Russland kommen und diese Vertragsentwürfe vom Dezember 21, wo Russland ja fordert, dass der östliche Teil der NATO quasi ohne militärische Muskeln dastehen soll, dass dort alles an militärischen Installationen der NATO, an Training eingestellt werden soll, dann sehen wir, dass das Ziel ja darüber hinausgeht und die Ukraine in gewisser Weise ein Zwischenschritt ist. Und wenn man von dieser Annahme ausgeht, dann muss man die eigene Verteidigung und Abschreckungsfähigkeit durchaus zusammen mit der Ukraine sehen. Und dann ist natürlich die Frage, was kann Europa militärisch auch machen, um jetzt in so einer Situation, in der es für die Ukraine zunehmend schwierig wird, auch militärisch eine Rolle zu spielen, jenseits von Waffenlieferungen und Training, das man zur Verfügung stellt.
Und die Ankündigung, die Sie jetzt aus Deutschland einerseits hören in dieser Woche, was jetzt Investitionen bzw. Schulden in Rüstung angeht und auch auf europäischer Ebene, was halten Sie davon?
Also das ist ein wichtiger Schritt, der auch mehr als zeitlich nötig war. Man sieht, dass nicht nur Putin, sondern jetzt vor allem eben die veränderte Trump-Administration als so eine Art Weckruf gegolten haben. Es wird jetzt darauf ankommen, was man aus diesen Geldern auch macht. Also, dass man sie eben nicht in der Gießkanne, sondern dass man wirklich versucht zu poolen und gemeinsam in europäische Sicherheit zu investieren. Denn eine der Fragen, die sich auch stellen wird, ist, was ist denn mit unserer Abhängigkeit von amerikanischen Waffensystemen, wenn deren Handhabung auch von den USA beschränkt werden kann? Also, inwieweit muss es in Richtung eines Decoupling gehen, was aber auch gefährlich wäre politisch, also wenn man militärisch von den Fähigkeiten dahin gehen wollen würde? Oder inwieweit versucht man mit den Amerikanern weiterhin gemeinsam auch hier eine Lösung zu finden, auch wenn diese Administration schwierig ist? Also wir sind im Moment in der Phase, in der sich viele Fragen stellen, aber klare Antworten zum Teil noch nicht da sind, auch wenn jetzt in die Fähigkeiten investiert wird, was wirklich schon wichtig ist.
Was wäre denn Ihr Rat zum Beispiel an die deutsche Bundesregierung? Es gibt ja gerade die Debatte über die amerikanischen F-35, die Deutschland bestellt hat in den USA. Die sollen die Nachfolger werden von den Tornados, die hier in Deutschland für die sogenannte nukleare Teilhabe zuständig sind. Also die dann amerikanische, ne, also in einem absoluten Krisenfall, dann amerikanische Atombomben in ein Ziel bringen sollen. Sollten wir bei der Beschaffung bleiben oder sollten wir uns da an der Stelle decoupeln, also von den USA trennen?
Also ich glaube, da gibt es Experten, die sich besser mit wirklichen Rüstungsfragen auskennen, als ich es in dieser Detailfrage bin. Aber bei der Frage stellt sich ja, das ist ein Teil der nuklearen Teilhabe. Wenn man den aufgeben würde, würde man schwächer werden als Deutschland, auch im Bündnis und gegenüber den USA und die Verbindung zu den USA deutlich schwächen. Aber was die Frage von Kampfflugzeugen allgemeiner Art anbelangt, da ist es sicherlich sinnvoll, viel stärker Richtung Europa zu gucken.
Wenn wir jetzt auf Russland schauen, wir bekommen mit, dass der Kreml sehr genau beobachtet, was sich in Europa tut, was sich in Deutschland tut, wie viel Schulden aufgenommen werden, um in Rüstung zu investieren, so dass die Reaktion in Russland ist, Europa werde jetzt langsam Kriegspartei. Wie steht denn Russland Ihrer Ansicht nach da, nach 3 Jahren massiven Angriffskriegs gegen die Ukraine?
Also Russland hat personell hohe Verluste, nach Schätzungen ungefähr 160 bis 220.000 Tote. Dazu kommen dann noch die Verwundeten dazu. Das ist ein Problem, das man so in Russland noch nicht wirklich innenpolitisch als eine Schwierigkeit sieht, weil es sind ja meistens Freiwillige, die dorthin gegangen sind in den Krieg, die man angelockt hat mit hohen Anwerbeboni, also beispielsweise in der Region Samara bekommt man jetzt, wenn man sich freiwillig verpflichtet, einen Anwerbebonus von 40.000 Euro. Dazu kommt der monatliche Sold, auch ungefähr 2.000 Euro. Dann gibt es noch einen Anwerbebonus des föderalen Zentrums, sodass man am Ende des Jahres, wenn man dann überlebt, tatsächlich viel mehr verdient als in einem zivilen Beruf über Jahre hinweg. Und solange diese Zahlungen hoch sind, wird man auch noch Personal gewinnen können. Auch wenn wir sehen, dass zum Beispiel die Tatsache, dass manche der Angeworbenen jetzt schon ein großes Alter haben, auch zeigt, dass es schwieriger wird. Das kann man immer noch machen, aber das Problem wird zum Beispiel sein, was macht man, wenn es eine Waffenruhe gibt, die länger hält und diese Leute als Veteranen zurückkehren in die russische Gesellschaft. Da hat man ja das Problem der Afghanistan- und Tschetschenien-Veteranen gehabt, die schlecht zurückintegriert worden sind, um die man sich kaum gekümmert hat, die auch zu teilweise in organisierte Kriminalität abgedriftet sind und die Gewalt in Russland nochmal erhöht haben. Und da sieht man, dass die russische Führung jetzt versucht, diese Rückkehrer schon mal so ein bisschen proaktiv einzufangen, indem man sagt, ihr seid die neue Elite, so hat Putin gesagt. Für euch werden sich großartige Gelegenheiten geben in den Jobs, was beispielsweise Verwaltung anbelangt. Es gibt ein Programm, das heißt Zeit der Helden, wo sich Rückkehrer aus dem Krieg bewerben können, um hochrangige Positionen im Staat nachher einzunehmen. Und tatsächlich sind Einzelne auch schon Bevollmächtigter des Präsidenten in der Region Ural geworden oder Gouverneur in Tambov. Also das ist der Versuch zu sagen, wir binden diese Leute ein, erklären sie zur neuen Elite und versuchen sie eben nicht irgendwo im Nachhinein vielleicht abdriften zu lassen. Das ist aber bis jetzt natürlich nur ein kleiner Teil. Die Frage wird sein, was passiert vor allem mit denjenigen, die verletzt und verwundet zurückkommen, für die es viel zu wenig Rehabilitationsplätze gibt, zum Beispiel auch bei posttraumatischen Belastungsstörungen und wo wir jetzt schon einen Anstieg von Gewalt sehen, wenn Leute zurückkommen. Also das ist sozusagen das Personalproblem. Das andere ist dann eher, was so militärische Rüstung anbelangt, da hat Russland ja tatsächlich sein Budget massiv erhöht. Also man sieht, dass das Militärbudget, also das Budget für nationale Verteidigung im Vergleich zum Jahr 2023 um 40% angestiegen ist, jetzt ungefähr bei 146 Milliarden Dollar liegt. Wenn man das kaufkraftparitätsbereinigt sieht, dann sind es ungefähr 460 Milliarden Dollar. Das ist mehr, als alle europäischen Staaten zusammen haben. Und das zeigt schon sehr klar, dass man auch auf die Militarisierung in Zukunft setzt, was das sieht. Und dann ist es ja so, dass das Regime durch den Krieg in gewisser Weise auch konsolidiert wurde. Man hat den Informationsraum weiter eingeschränkt, Opposition entweder ins Exil gedrängt oder massiv unterdrückt. Und man versucht zugleich die nächste Generation durch ein militärisch-patriotisches Erziehungsprogramm an die Führung heranzuführen. Also es gibt Probleme durch den Krieg in Russland, wie wir mit Prigozhin gesehen haben. Also dieses Problem von Leuten, die vielleicht eine eigene Position haben und militärische Macht. Aber das ist nach dem Tod von Prigozhin massiv eingeschränkt worden. Und solche Personen sehen wir im Moment jenseits von dem tschetschenischen Präsidenten Kadyrov eigentlich nicht, sondern die Kontrolle des Zentrums ist im Moment sehr groß.
Alles, was Sie gerade aufgezählt haben, spricht ja noch stärker dagegen, dass Putin sich in irgendeiner Art und Weise auf einen wie auch immer gearteten Friedensschluss, Waffenruhe einlassen könnte, der auch von der Ukraine als ein solcher anerkannt wird.
Also eine temporäre Waffenruhe mag durchaus im russischen Interesse sein, dass man sich neu gruppieren kann und wieder stärken kann, wenn man dafür trotz allem schon relativ viel bekommen hat. Und dann kann man eben auch sagen, wir haben ja zugestimmt, aber wenn es das nächste Mal gebrochen wird, dann kann man der Ukraine den schwarzen Peter geben. Also das ist nicht ausgeschlossen, dass man eben so einer temporären Sache zustimmt. Aber Putin hat ja sehr klar gesagt, die Ziele gehen wirklich drüber hinaus und solange man die nicht hat, wird man weiter vorgehen. Und von dem her sehe ich da keinen Frieden im Sinne einer nachhaltigen Lösung, die auch wirklich Gerechtigkeit und Langfristigkeit inbegriffen hat, am Horizont erscheinen, sondern eher sowas wie kleine einzelne taktische Schritte, wo man dann auch die Aufmerksamkeit vor allem der USA, aber eben vielleicht auch der Europäer dann im Laufe der Zeit zurücknimmt und sagt, naja, das ist ja irgendwie wieder so eine Art eingefrorener Konflikt, können wir uns ein bisschen zurücklehnen, aber wenn er wieder auftaut, dann ist es wieder wie vorher, letztendlich sind alle wieder überrascht.
Haben Sie den Eindruck, dass letztendlich, egal was wir da jetzt sehen an Telefonaten und dann auch noch weiteren Treffen in Saudi-Arabien, dass das in diese Richtung geht, Putin versucht hinzuhalten, möglicherweise die Zeit zu nutzen, wenn es sowas wie eine Waffenruhe geben sollte, um seine Truppen wieder besser auszustatten, um dann aber an der Situation nichts zu ändern, weil seine Ziele einfach ganz andere sind?
Also ich sehe kein Entgegenkommen der russischen Seite, sondern eher den Glauben, dass man die Maximalziele mit Trump viel leichter erreichen kann, als man vorher geglaubt hat. Nur weiß man, dass man jetzt sich keinen Fehler erlauben darf und die Aufmerksamkeit von Trump auf sich lenkt, im Sinne, dass man derjenige ist, der diesen Deal von Trump ruiniert. Sondern da muss man so vorgehen, dass man diese Schuld der Ukraine zuschieben kann. Man sollte in all dem aber natürlich auch nicht die Ukraine vergessen, denn wir reden jetzt auch sehr viel über Westen und USA, Europa und Russland. In der Ukraine gibt es natürlich zunehmend Stimmen, die eben auch für eine Verhandlungslösung und für einen Kompromiss sind, aber immer noch viele, die eben für den gerechten Frieden sind, nämlich die Mehrheit, und nicht für eine Kapitulation, die einfach nur geframed wird dann als eine Art von Frieden. Und die Ukraine hat immer noch, wenn man sich das anguckt, wie sie dasteht, bis Mitte des Jahres sicherlich noch an Waffensystemen zur Verfügung. Und sie ist ja auch, es ist der russischen Seite ja auch lange Zeit nicht gelungen, im Donbass und weit voranzuschreiten, sondern die Geländegewinne waren ja relativ gering. Also auch das zeigt, dass die Ukraine hier sehr gut dagegen gehalten hat. Und dann kommt es darauf an, inwieweit die Europäer vieles von dem auffangen können, was von den USA jetzt zurückgenommen wird. Und das ist in manchen Bereichen leichter, in manchen ist es schwieriger. Also zum Beispiel die Übergabe und Weiterleitung nachrichtendienstlicher Erkenntnisse, da ist die USA schwer zu ersetzen durch die Europäer. Und das ist ja wichtig für Zielerfassung beispielsweise und ein gutes Bild zu bekommen, was die russische Seite vorhat. Bei Waffenlieferungen muss die europäische Rüstungsindustrie in die Produktion gehen, um hier der Ukraine mehr geben zu können. Das kann man auch nicht einseitig und schnell auffangen. Aber das sind die Herausforderungen, vor denen man steht.
Im Haushaltsausschuss des Bundestags jetzt am Freitag gibt es auch die Entscheidung, die Ukraine in diesem Jahr mit weiteren 3 Milliarden Euro zu unterstützen. Das hing ziemlich lange fest, noch in den Unterlagen der alten Ampelregierung oder der Restampelregierung. Was für einen Eindruck haben Sie von der, wenn das so hinhauen sollte, zwischen Union und SPD von einer künftigen Märzregierung? Was sollte die anders machen als die Ampelregierung, die wir in den vergangenen 3,5 Jahren gesehen haben?
Also was wichtig wäre, glaube ich, ist auch ein Punkt der Kommunikation nach innen hinein. Also klar zu machen, dass die Unterstützung der Ukraine nicht alleine nur Unterstützung der Ukraine ist, sondern dass es auch ein Teil der eigenen Selbstversorgung ist und der Selbsthilfe ist. Denn wenn man davon ausgeht, dass die Ziele von Putin nicht beendet sind in der Ukraine, und wir als ein Land, das militärisch nicht so stark ist wie die USA, an einer regelbasierten Ordnung interessiert sind, weil Regeln immer diejenigen stärken und ihnen Stärke in die Hand geben, die eben militärisch nicht so stark sind wie diejenigen, die militärisch stark sind, dann sind wir an so einer Ordnung interessiert. Und um die aufrechtzuerhalten, wird man sich viel stärker engagieren müssen und zu erklären, dass das nicht eine reine Wohltat gegenüber der Ukraine ist, sondern in unserem ureigenen Sicherheitsinteresse liegt, ist, glaube ich, eine der Aufgaben, die dastehen. Und dann eben die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden, dass man nach Georgien, dem Angriff auf Georgien und der ersten Intervention in der Ukraine 2014 immer noch so getan hat, als könnte man Russland sicherheitspolitisch und wirtschaftspolitisch voneinander trennen. Also als könnte man wieder in die ökonomischen Beziehungen eintreten mit Russland, aber sicherheitspolitisch den Konflikt quasi einfrieren. Also diese Fehler zu vermeiden, sondern wirklich eine neue Russland- und Europapolitik starten.
Dazu passt ja das, was wir hören und lesen konnten von dem CDU-Abgeordneten Thomas Bareis, der ja in einer Arbeitsgruppe ist jetzt gerade bei den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD, der ja durchaus dieses Thema aufgebracht hat, dass er sich die Reparatur von Nord Stream 2 vorstellen könnte, um dann perspektivisch irgendwann wieder russisches Gas nach Europa, nach Deutschland zu holen. Wie gucken Sie darauf?
Sehr skeptisch, denn das wäre ja eine der Lehren, die man gezogen hat aus der Vergangenheit, dass man sich eben nicht mit solchen Regimen in Abhängigkeiten begeben soll, die dann wiederum Kosten verursachen und uns binden in dem, wie wir dagegen agieren können. Von dem her, das sehe ich skeptisch.
Frau Klein, haben Sie ganz, ganz vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzung.
Danke Ihnen.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester.
Und dann haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Ich habe es am Anfang erwähnt. Bundestag und Bundesrat haben entschieden, dass Deutschland 1 Billion Euro Schulden macht für Verteidigung und für Infrastruktur. Sehr viel Geld soll also nun ins Land fließen. Aber wann kommt es wirklich bei den Menschen an? Das fragt unser Politik-Podcast Berlin Code mit Linda Zervakis und ARD-Hauptstadtkorrespondenten. Zu finden ist der Berlin-Code in der ARD-Audiothek.